Natascha Strobel, hallo.
Hallo Natascha, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen rechten Medienstrategien. Du bist Politologin, Publizistin, du arbeitest zur extremen Rechten. Warum tust du dir das überhaupt an?
Das ist eine gute Frage. Das Thema ist zu mir gekommen, muss ich sagen. Als ich noch studiert habe, haben sich die Identitären quasi direkt auf meinem Institut gegründet. Und meine Motivation war immer, ich will sie besser kennen als sie sich selbst. Und diese bisschen trotzige Haltung habe ich mir bewahrt.
Ist dir das gelungen?
Ich denke schon, in vielerlei Hinsicht. Also sie können mich kaum mehr überraschen und all ihre Bezüge, ihre Codes, ihre Strategien, da bin ich, glaube ich, ziemlich gut dabei.
Du hast Moment Magazin einen Artikel geschrieben, der heißt »Wie Medien das Spiel von Martin Sellner mitmachen«. Lass mal mit Sellner anfangen. Rechtsextremer Österreicher, hat die Haare schön, labert ansonsten aber denselben Quark, der rechtsaußen seit Jahrzehnten gelabert wird. Wieso ist gerade dieser Typ so beliebt in der Szene?
Ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Das eine ist, er hat ein richtig großes Talent zur Selbstvermarktung. Er ist auch zentral für die innere Vernetzung. Also er spricht Französisch und war da immer sehr eng mit den französischen Identitären, die eher nicht so affin waren für andere Sprachen oder Länder, muss man auch sagen. Und in Österreich ist diese Idee der identitären Bewegung zu einer Zeit entstanden, als es ziemlich viele Umwürfe gab in der Szene. Also da ging der bekannteste Neonazi der Zweiten Republik ins Gefängnis, dann war da so ein Vakuum und da haben die Identitären hineingestochen. Und das hat ihnen bis jetzt Auftrieb gegeben. Und wir sehen natürlich jetzt, dass das vor allem ein Selbstvermarktungsprojekt ist. Also er will sich selbst zur Marke machen, er will sich selbst als dieser Revoluzer darstellen, weil das natürlich sein Geschäftsmodell ist, nachdem die Identitären so nicht mehr existieren.
Kann das im Interesse der gesamten Szene sein, dass da ein Einzelner hingeht und versucht, sich selbst zu vermarkten, die Marke zu werden?
Man darf ja nicht vergessen, dass die extreme Rechte sehr hierarchisch funktioniert und dass das sehr stark auf das Stärkste soll uns anführen. Und der Stärkste ist der, der sich selbst als der Stärkste präsentiert. Das ist einfach diese innere Logik. Wir versammeln uns alle hinter einem Anführer. Und genau das, diese Position versuchte jetzt zu beanspruchen. Da gab es in der Vergangenheit ganz viele Befindlichkeiten von ganz vielen Seiten. Aber er versucht hier einfach quasi Fakten zu schaffen und sich als dieser Renegade darzustellen, der mit sich die ganze Szene mitreißt.
Aber müsste nicht, also in der Logik solcher hierarchischer Strukturen, müsste nicht früher oder später jemand kommen, der ihm diesen Platz streitig macht?
Darauf kann man sich eigentlich immer verlassen in der Szene, auch bei den Parteien, dass es dann immer sehr unschön intern wird, weil wenn man dann nicht mehr so erfolgreich ist, dann beansprucht jemand anderer den Platz und dann werden da viele persönliche Befindlichkeiten auch ausgetauscht. Das haben wir auch schon gesehen, also das haben wir schon 2015, 16 gesehen, wo diese Runde um Götz Kubitschek doch sehr herablassend über die Identitären geschrieben hat, aber dann kamen eben diese großen Fluchtbewegungen und alles, was die Identitären dazu gemacht haben und dann ist man wieder zurückgerudert. Also auf jeden Fall lauern quasi auf der Seite die es eigentlich besser wüssten.
Das war jetzt Sellner selbst. Welches Spiel ist das, das er spielt und das die Medien mitmachen? Ist das die Selbstvermarktung, die du eben meintest?
Also es ist Aufmerksamkeit, es ist ein Spiel um Aufmerksamkeit und er kreiert so Win-Win-Situationen. Ja, wenn er jetzt in die Schweiz fährt, ins Aargau, wenn er nicht behelligt wird und wenn es keine Gegendemonstrationen gibt, dann vermarkt er das als, ach, ich bin da ganz glatt durchgekommen und die Schweiz hat mich mit offenen Armen empfangen und so weiter und so fort. Aber für den Fall, dass es einen Widerstand gibt, steht sofort jemand mit einer Kamera da, filmt das Ganze und macht daraus so eine politische Heldentat. Der Redakteur der Republik, Basit Schöne, hat es ja richtig bemerkt. Er hat verstanden, dass Martin Sellner und die Medien teilweise dieselben Interessen haben. Und dieses Aufmerksamkeit, diese Sensation, dieses, da ist was passiert, spielt halt genau in diese Medienlogik rein.
Bei deutschen Medien scheint er besonders beliebt zu sein, also so oft ich über ihn lesen kann. Wie ist denn das bei euch in Österreich? Ist er da auch so eine große mediale Nummer?
Ich war letztens tatsächlich in einer Schulklasse und habe gefragt, ja, wer kennt den? Und alle kannten ihn. Und das sagt schon, wie diese ganzen Diskussionen wirken. Und die Medien machen halt immer wieder denselben Fehler oder manche Medien. Home Stories, Porträts, irgendwelche Waldspaziergänge. Wer ist der Mann? Oh, wir haben uns getraut, mit ihm zu reden. Wow, Wahnsinn, wie toll, was ihr euch traut. Und diese Aura quasi des Verbotenen, des Nebulösen, des Gefährlichen wird da völlig, ja, mit aufgebaut. Und das hilft natürlich nur extremen Rechten.
Wenn du sagst, manche Medien, gibt es da Kandidaten, die besonders auffällig sind? Vielleicht die mit den großen Buchstaben oder eher mit den kleinen Buchstaben?
Ja. Also die Identitären haben ja ganz viel von dieser Boulevardlogik, also Neologismen, Reime, kurz, prägnant, verzehrend, also all diese Dinge ist ja eigentlich eine Werbesprache. Das ist im Boulevard angesiedelt und das haben die Identitären für die extreme Rechte auch übernommen. Und dementsprechend passt da natürlich was zusammen.
Aber die Süddeutsche Zeitung ist jetzt aber kein Boulevardmagazin.
Ja, aber Klicks sind Klicks. Also das muss man sich halt wissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Artikel sind, die viel geklickt werden, viel geteilt werden. Und das ist natürlich in dieser Medienlandschaft wichtig, solche Artikel zu haben. Aber man muss sich halt überlegen, zu welchem Preis.
Aber wenn die Medien solche Akteure wie Sellner so sehr lieben, warum machen das nicht viel? Also ich meine, hat Sellner einfach nur am besten kapiert, wie man die Medien füttert? Das ist doch kein Hexenwerk. Warum sehen wir das nicht viel öfter?
Weil es einerseits eine gewisse Chuzpe braucht und auch eine gewisse Bereitschaft, sich über demokratische Prinzipien hinwegzusetzen. Da stehen halt viele an. Und weil es natürlich viel mehr Kritik intern gibt bei anderen, die dann sagen, ach nein, das kannst du nicht machen, das ist zu populistisch und so weiter.
Diese Chuzpe, kann der sich das so umfassend erlauben, weil der kein politisches Mandat anstrebt? Oder andersrum, könnte ein echter Politiker, könnte der sich das auch so rausnehmen und würde der auch so von den Medien hofiert werden?
Es funktioniert bei Politikern nur bedingt, natürlich, weil die diese ganze Partei im Schlepptau haben und Parteien nicht besonders gut angeschrieben sind in der Bevölkerung. Und die Strategie der Identitären und der neuen Rechten ist ja eigentlich außerhalb des Parteienspektrums zu agieren und so im vorpolitischen Raum da diese Pflöcke einzuschlagen. Und dementsprechend kann er auch anders agieren, muss nicht gewählt werden, muss sich niemandem verantworten. Ja, muss sich keinen Wählern verantworten, keinen Parteigremien, auch keinen Medien in Wahrheit, sondern er kann einfach nur für sich selbst machen, was er machen will.
Wie sollten die Medien mit so jemandem, also Akteuren aus diesem vorpolitischen Raum, am besten umgehen?
Wichtig ist es, sie nicht dafür zu belohnen, was sie hier machen. Also diese Tabubrüche, dieses Heischen um Aufmerksamkeit, das sollte nicht belohnt werden, schon gar nicht unkritisch mit Porträts und Home Stories und Interviews. Das war vor allem am Anfang der Identitären immer sehr stark. Ich sehe jetzt auch wieder eine Tendenz, dass das passiert. So, wer ist denn dieser Martin Sellner? Es ist völlig egal, wer das als Person ist, denn er spielt hier eine Rolle. Es ist einfach wie ein Theaterstück, spielt eine Rolle. Und deswegen ist es auch völlig egal, ob der persönlich, keine Ahnung, nett ist oder nicht oder wie er aufgewachsen ist. Und man sollte sich viel mehr mit dieser Rolle, mit dieser Funktion, dieser Rolle auseinandersetzen, als hier persönlich zu belohnen. Das ist mal das Wichtigste. Und das andere ist natürlich, umso öfter es sowas gibt, umso öfter kommt dann Remigration, jetzt noch unter Anführungszeichen, in die Öffentlichkeit, aber diese Normalisierung passiert dann so, irgendwann fehlen die Anführungszeichen und dann ist es ein normales Wort. Und hier sollte man schon sehr bedächtig und kritisch umgehen.
Bloß in dem Moment, wo ich nicht mehr mit ihm rede, sondern über ihn rede und über das, was er vorhat und das, was, also seine Ziele und seine Rolle, in dem Moment muss ich als Medium ja auch immer gleichzeitig Selbstreflexion betreiben.
Genau, genau.
Können die Medien das?
Ich glaube schon, dass sie das können. Also wir haben so nach 2015, 16 gesehen, dass es einen gewissen Lernprozess gab. Es gab dann auch die ersten Bücher und Handreichungen für Medien, wie man damit umgeht. Aber es scheint, als wäre bei einem neuen Thema, bei einer neuen, sehr aufregenden Situation, als würden das Teile der Medien wieder vergessen. Und das ist halt bitter, weil dann fruchtet diese Strategie.
Wie treten Medien dann idealerweise der Normalisierung entgegen? Also was er versucht, ist ja eigentlich den Begriff der Deportation irgendwie aufzuhübschen, indem er es anders nennt.
Genau.
Nennen wir es dann gar nicht mehr so, wie er es gerne nennen wollen würde, sondern nennen wir es immer Deportation?
Ich würde es auf jeden Fall anraten, dass man, das sind redaktionelle Entscheidungen, dass man quasi der Wahrheit möglichst nahe kommt. Was geht's hier? Es geht nicht um Abschiebungen, die auch jetzt schon im Asylgesetz rechtens sind und auch passieren, sondern es geht darum, dass man Leute aufgrund sehr weicher Kriterien, Zugehörigkeit, die Liebe für Deutschland, also was auch immer dann das heißt, und dass sie bestimmen können, ob diese Kriterien erfüllt werden oder nicht und dass alle anderen raus müssen, ob sie wollen oder nicht. Das ist ein unglaublich gewaltvoller Vorgang und das sollte man auch mal so benennen, was das bedeutet für die einzelnen Menschen natürlich, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes.
Angenommen, all die seriösen Medien würden das genauso machen. Du hast immer noch die unseriösen, ganz vorne die mit den großen Buchstaben.
Ja.
Die würden ja dann genau in diese Marktlücke des Waldspaziergangs oder was auch immer des Porträts hineinstoßen und dann hättest du das gleiche Problem schon wieder, weil dann kannst du nicht darüber berichten, weil eine der großen Zeitungen mit großen Buchstaben hat darüber berichtet.
Ja, das ist natürlich ein Dilemma in Wahrheit. Ja? Wenn es die anderen nicht machen, okay, dann ist so spieltheoriemäßig, dann sind wir alle auf derselben Seite. Aber wenn einer dann die vielen Klicks kriegt, weil er der Einzige ist, der sich traut, das zu machen, schaut man natürlich durch die Finger. Ja? Und genau mit diesen Logiken wird er gespielt. Aber da muss man sich schon einfach fragen, ist es das wert? Ja? Und es geht ja nicht um, du hast auch schon gesagt, nicht um nicht berichten, sondern schon auch um das Wie. Man muss nicht quasi jede sich entwickelnde Situation den dann auf die Titelseite geben und die Wörter verwenden, die er verwendet, sondern man kann dann auch schon ruhig und einordnend 2-3 Stunden später darüber reden.
Das heißt, es bleibt weiterhin eine Nachricht, wenn so jemand wie Sellner ein Einreiseverbot hat und abgeschoben wird.
Ja, es ist natürlich eine Story. Aber es ist natürlich eine inszenierte Story, es ist ein PR-Stunt und das sollte man vielleicht auch mal so benennen, dass das keine sich organisch entwickelnde, plötzlich auftretende Situation ist, sondern dass die Situation so gewollt ist. Und man tut ja auch bei Parteien oder Politikern, die PR-Stunts machen, nimmt man nicht die PR-Fotos und pappt sie nachher auf die Titelseite, sondern überlegt sich schon genau, wo kommen die Bilder her, was wird damit beabsichtigt und wie reagiere ich drauf. Und diesen Prozess müssen viele Medien gehen.
Wenn du jetzt den Blick ein bisschen weitest und wir auf jegliche Berichterstattung über die extreme Rechte gucken, also ich persönlich bin da sehr, sehr unzufrieden, aber ich werde hier nicht interviewt. Wie bewertest du insgesamt die Art und Weise, wie seriös, also wie die liberalen Medien mit Rechtsaußen umgehen?
Es ist immer so eine Angstlust und das ist so das Grundproblem. Es wird immer mit so diesem Nimbus des Huhuhu und Hahaha berichtet und wir haben uns dann getraut, uns zu treffen. Nein, es geht nicht mal so sehr um die handelnden Personen, sondern es geht um das, was sie wollen und wie eine Gesellschaft ausschaut. Und wie eine, darauf läuft hinaus, was sie wollen, ist eine faschistische Gesellschaft im Jahr 2024. Das wird nicht so ausschauen wie Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern es wird anders ausschauen. Aber es wird ähnliche Konsequenzen haben. Und ich glaube, ohne quasi Apokalypse und ohne Pathos, aber schon sehr klar und sehr ernst und sehr genau darüber zu berichten, ist wichtig, ohne in die Fallen zu tappen und daraus eine Angst loszumachen.
Aber das wäre doch gerade dieses vermeintliche Entzaubern, was immer wieder angeführt wird, wenn man Kolleginnen und Kollegen fragt, warum hast du denn mit diesem oder jenem Funktionär gesprochen?
Ja, ich verstehe schon, warum Medien das machen, aber ich würde ja gar nicht mit denen sprechen. Ich glaube auch nicht, dass man die extreme Rechte im 1:1 entzaubern kann. Ich glaube, dass das darüber berichten wichtig ist, aber natürlich müssen die Bedingungen, unter denen die extreme Rechte groß wird, geändert werden. Ja, nur mit Reden und nur mit Erklären kann man das natürlich nicht jetzt verhindern oder kann man die extreme Rechte auch nicht bekämpfen. Aber man sollte es ihnen auch nicht leichter machen, als sie es ohnehin schon haben.
Reden wir eigentlich gerade nur über so Kernfaschos oder gilt das auch alles für Parteien wie hier in Deutschland die sogenannte AfD zum Beispiel?
Naja, ich würde mir schon sehr genau anschauen, mit wem ich in der AfD rede, wie die agieren. Also viele Funktionäre, Funktionärinnen der AfD sind schon klar im parlamentarischen Arm der extremen Rechten zu finden. Und das, was man dort zu hören bekommt, ist 1:1 dasselbe wie das, was man bei den Identitären oder in Schnellroda zu hören bekommt. Und das muss einem schon klar sein, dass es diesen Connex gibt.
Schnellroda ist dieser Think Tank der extremen Rechten.
Genau. Ne? Ja. Genau.
Wir reden die ganze Zeit über die Rechten. Was ist denn eigentlich mit den Linken? Gelingen den Linken so eine Medienstunts denn eigentlich auch mal? Oder wem ganz anders? Also gelingt das überhaupt irgendwie, weiß ich nicht, Zuckerhersteller oder was weiß ich, wer will man.
Also es gibt natürlich immer wieder so Aufmerksamkeitsstrategien, ja, von NGOs, die dann irgendwo raufklettern, sich irgendwo abseilen oder so. Das ist natürlich, hat das eine Geschichte, aber der Inhalt ist natürlich ein anderer. Es geht eben nicht nur um die Mittel, sondern auch um den Inhalt. Dieses sich abschieben lassen und dann groß jammern ist jetzt natürlich eine sehr exklusive Strategie.
Aber wie sollten die Medien dann mit ähnlichen Strategien von links umgehen? Genauso? Genauso selbstreflexiv? Oder weil es um die gute Sache geht, die jetzt vielleicht deine und meine gute Sache ist, weil es um die gute Sache geht, das Spiel mitspielen? Kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Also man muss sich schon überlegen, generell, ob man PR-Fotos zeigt oder nicht, wie man die einordnet. Das ist, glaube ich, Medien einmal eins. Und das trifft ja dann, also es trifft für NGOs oder für Gruppen zu, aber es trifft ja auch für Politiker von etablierten Parteien zu, die ja auch dann gerne, weil sie wissen, Medien müssen sparen und dann gibt es irgendeinen Termin und dann werden in Österreich haben wir das bei Sebastian Kurz sehr stark gehabt, dann kommt der Fotograf vom Kanzleramt, macht Fotos und stellt es den Medien zur Verfügung und das ist dann am nächsten Tag Titelblatt. Und das ist auch nicht richtig, weil das sind auch ein PR-Foto. Und so ist es vielleicht ein guter Moment, sich das generell anzuschauen, aber schon klar, dass die extreme Rechte hier ein spezielles Anliegen hat.
Natascha Strobel, vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Grüße aus Wien.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.